Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein neuer Tanzabend an der Berliner Volksbühne erzählt vom rauschhaften Berlin der Weimarer Republik und seinem Ende. Nochmal Bühne gibt es in dieser Sendung mit Euripides Backchen in Dresden und eine Ausstellung in Düsseldorf zeigt die geheime Macht der Düfte. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Knapp zwei Wochen benötigte der Verfassungskonvent 1948, um auf der Insel Herrenchiemsee die Grundlage für ein neues Grundgesetz aufzusetzen. Eine bemerkenswert kurze Zeit. Zurückgreifen konnten die Teilnehmer auf die Verfassung des Deutschen Reiches, aber auch auf die Paulskirchenverfassung von 1848, der eine demokratische Bewegung vorausgegangen war, die heute unter dem Begriff Vormärz zusammengefasst wird. Ein zentrales Ereignis war dabei das Hambacher Fest, das 1832 in der Pfalz stattfand. Bis zu 30.000 Menschen forderten dort Freiheit, Gleichheit und nationale Einheit. Heute gehört das Hambacher Schloss, wo die Kundgebungen stattfanden, zu den Orten deutscher Demokratiegeschichte. Und gerade weil die Demokratie heute wieder bedroht ist, hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nun ein Netzwerk gegründet, das zum einen auf das Jubiläumsjahr 2032 hinarbeitet, aber auch eine Initiative gegen rechte Vereinnahmung sein soll. Gestern fand das Gründungstreffen statt und ich habe den Historiker Christian Buchner, wissenschaftlicher Geschäftsführer der Stiftung Hambacher Schloss, gefragt. Sie haben schon vor 5 Jahren auf die Instrumentalisierung von Rechts auf der Website des Schlosses aufmerksam gemacht. Welche konkreten Vorfälle gab es da?
Ja, zunächst einmal einordnend kann man sagen, dass das Hambacher Schloss tatsächlich der wohl am meisten umkämpfte Ort der deutschen Demokratiegeschichte ist. Das hat ein Stück weit auch mit dem Hambacher Fest selbst zu tun. Sie haben es eingangs erwähnt, zum einen wurden dort politische Grundrechte etc. eingefordert. Zugleich war es ein Protestereignis gegen die damalige repressive Obrigkeit. Und dieses Protestmotiv wird seit einigen Jahren tatsächlich verstärkt von rechts aufgegriffen, frei nach dem Motto, so wie damals in der Zeit des Vormärz, ziehen wir auch heute gegen eine vermeintlich diktatorische Obrigkeit aufs Schloss. So wie damals gibt es heute wieder Zensur und Verfolgung von politisch Andersdenkenden. Da muss man nun kein Historiker sein, um zu erkennen, dass es sich hierbei tatsächlich um eine völlig ahistorische Geschichtsklitterung handelt, die sich aber eben sehr gut einfügt in das häufig strapazierte Opfernarrativ dieses Milieus.
Gehört zur Geschichtsklitterung auch, dass, Sie haben das schon erwähnt, dass so Begriffe wie Widerstand, ich paraphrasiere jetzt etwas von rechts, eben umgedeutet werden, gehört dazu auch die nationalistischen Bewegungen, die ja ursprünglich demokratische Bewegungen waren, im 19. Jahrhundert umzudeuten?
Ja, und das Widerstandsmotiv ist natürlich ein wiederkehrendes Motiv in jenen Kreisen, denn ich halte es in vielerlei Hinsicht für hochproblematisch und geradezu gefährlich, dieses Widerstandsnarrativ fortwährend zu wiederholen. Denn was heißt es denn, Widerstand zu leisten? Widerstand kennen wir eigentlich nur aus diktatorischen Regimen. Sonst spricht man eher von einer Opposition. Und Widerstand bedeutet also, ich habe letztlich, wenn man es konsequent zu Ende denkt, jedes moralische Recht auf meiner Seite, notfalls mit allen möglichen Mitteln gegen den Inhaber dieser diktatorischen Gewalt notfalls auch vorzugehen. Und das ist hochgefährlich. Und insofern auch wir als Stiftung verwahren uns dagegen, dass wirkliche Geschichte als Waffe missbraucht wird, um unsere Demokratie mit historischen Mitteln zu delegitimieren.
Jetzt hat der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in seiner Pressemeldung zu dem Hambacher Netzwerk geschrieben, die positiven Narrative deutscher Demokratiegeschichte werden zu selten und zu leise erzählt. Jetzt ist das deutsche Selbstverständnis, das ist sicherlich eine Besonderheit, eigentlich eines ex negativo, wenn es um die Demokratie geht. Also ein nie wieder, um es so zu formulieren. Und gerade das will ja auch die AfD aufweichen. Wie kann man da sozusagen, mir fällt kein besseres Wort ein, wie kann man da ein Gleichgewicht herstellen?
Na, ich finde Ihr Bild des Gleichgewichts eigentlich sehr passend. Wenn wir uns zurückversetzen, in der alten Bundesrepublik war es ja zugespitzt gesagt so, dass nach einer langen Zeit des Verdrängenwollens und des Schlussstrichs unter die Vergangenheit eine doch intensive Phase der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Menschheitsverbrechen begann. Und bezogen auf die Erinnerungskultur haben Historiker entsprechend auch von einem negativen Gedächtnis gesprochen, in dem sich dann die Maxime des, Sie haben es gesagt, nie wieder widerspiegelt. Und bis heute, würde ich sagen, hat die Bedeutung dieses negativen Gedächtnisses auch nichts von seiner Wichtigkeit eingebüßt. Aber die Einsicht, dass es neben diesem negativen Gedächtnis einer positiven Erinnerung bedarf, die freiheitliche, die demokratische Traditionslinien in den Blick nimmt, wohlgemerkt nicht als Konkurrenz und schon gar nicht als Ersatz, sondern eben als notwendige Ergänzung des negativen Gedächtnisses. Diese Erkenntnis hat sich in der Bundesrepublik sehr langsam Bahn gebrochen und dafür ist das Hambacher Schloss ein wirklich sehr anschauliches Beispiel. Bis weit in die 60er Jahre hinein war das Schloss, man kann es nicht anders sagen, eine unkrautüberwucherte Ruine ohne Dach, ohne Fenster, ohne fließend Wasser. Und erst zum 150. Jahrestag 1982 kam eine Ausstellung in das Hambacher Schloss. Insofern braucht es manchmal solch runder Jahrestage, um neue Impulse zu setzen. Und um es noch einmal konkret zu machen, hier in Neustadt an der Weinstraße, würde ich sagen, kann man sehr anschaulich erleben, wie ein solches Gleichgewicht gelingen kann. Natürlich gibt es hier das Hambacher Schloss, aber es gibt auch in Sichtweite ein frühes Konzentrationslager und es gibt bald einen Lernort Gestapo-Keller. Neustadt war in der NS-Zeit Gauhauptstadt. Wer also die Ambivalenzen der deutschen Geschichte mit ihren Aufbrüchen und demokratischen Anfängen, aber auch mit ihren Verbrechen nachvollziehen möchte, der kann das hier tun. Und je mehr Leute diese beiden Perspektiven wahrnehmen, desto besser, würde ich sagen, ist es für unsere politische Kultur in Deutschland.
Sagt der Historiker Christian Buchner, wissenschaftlicher Geschäftsführer der Stiftung Hambacher Schloss. Goodbye Berlin heißt die neue und auch letzte Produktion der Choreografin Constanza Makras für die Berliner Volksbühne. Der neue Intendant Matthias Lilienthal will in Zukunft mit anderen Choreografen zusammenarbeiten. Makras ist in Berlin mittlerweile tief verwurzelt. Mitte der 90er Jahre kam sie in die Stadt, gründete 1997 dort ihre erste Kompanie, später auch eine eigene Spielstätte. Mit ihrem Stück Goodbye Berlin sagt sie also auch auf Wiedersehen an der Volksbühne. Eigentlich schließt sie aber an den gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood an. Über die letzten Jahre der Weimarer Republik und den aufstrebenden Nationalsozialismus. Barbara Behrendt war für uns bei der Premiere gestern Abend.
Gibt nur ein Berlin, das ist mein Berlin.
Auf der Leinwand ziehen uralte Automobile über die Berliner Straßen. Männer mit schwarzen Melonen drängen sich an der Börse. Es sind die 1930er Jahre und das Ensemble singt mit Claire Waldorf.
Keiner weiß, wer Mafia ist, Nazi oder
Kommunist.
Das ist Berlin, Zauberstadt Berlin.
Dann harter Schnitt. Berlin 2025. Die TänzerInnen strecken dem Publikum ihren rhythmisch zuckenden Hintern im String-Tanga entgegen, während sich vor ihnen zwei Skelette küssen. Später bewegen sich junge Damen elegisch à la Mary Wigman vor einem heimatschönen Berggipfel. Auf dessen Rückseite erregte Menschen in Lederriemen-Outfits, die sich durch Berliner Clubs vögeln. Was die 1930er Jahre mit dem Berlin von heute verbindet, wird schnell konkretisiert.
We could compare Berlin of nowadays with Berlins of the 30s. The sex, the drugs, the parties, the fascism, a second force in the parliament, Reichstag, minus Dadaism, Bauhaus, Epic Theater. Kommunism.
Das heutige Berlin, jenes der 30er Jahre mit dem Faschismus als zweitstärkste Kraft im Parlament, sagt die Performerin Fernanda Farrar. Minus Dada, Bauhaus, episches Theater und Kommunismus. Nun ist es wahrlich nichts Neues, Parallelen zwischen der Weimarer Republik und den Bedrohungen der Gegenwart zu ziehen. Doch so schön, komisch, irre und gleichzeitig bedrohlich ins Heute weisend wie in Goodbye Berlin hat man die Hauptstadt selten untergehen sehen. Der Glamour der 30er Jahre ist auf der Tanzbühne ein dankbares Sujet. Und so dürfen die goldenen Glitzerfummel, die Nackttänze und Drogenexzesse natürlich nicht fehlen. Auch kleine Reminiszenzen an die ikonischen Avantgarde-Tänzerinnen Valeska Gerd und Anita Berber sind eingestreut. Die Skelette, die hier Richtung Gruben des Zweiten oder auch Dritten Weltkriegs weisen, haben gleich mehrere Auftritte. Aber der diversen, explosiven Makras-Truppe folgt man auch mit der dritten Totentanzvariation gebannt in den Abgrund. Zudem gibt es Überraschungen in der überbordenden Nummernshow. Das Multitalent Campbell Caspary performt die ewige Suche nach dem Übervater als Reise zu Klaus Kinski in den Drogendschungel und landet beim eigenen Nazi-Großvater. Steph Quincy parodiert die Berliner Expats, die noch für die größte Katastrophe zu Club verstrahlt sind.
Alarm! Alarm! Bitte fahren Sie nach Hause!
What? Isn't there a version in English?
Oh, hello.
Und die türkische Tänzerin Kandaş Baş legt nahe, dass die politischen Gründe für ihre Flucht nach Berlin ihr längst in die Hauptstadt gefolgt sind. Zu Christopher Isherwood findet der Abend erst am Ende. Da stellt Steph Quincy die nette Arbeiterfamilie aus dem Roman Goodbye Berlin vor, die mit den Nazis sympathisiert, und findet auch hier den Dreh in die Gegenwart.
No matter where you are, if you look closely enough, you can always spot the fascist in the background. That is, until they're in the forefront, right in the Stadtbild.
Egal wo man ist, wenn man genau hinschaut, erkennt man den Faschisten im Hintergrund, bis sie im Vordergrund stehen, mitten im Stadtbild. Die meisten Menschen, so heißt es, akklimatisieren sich schnell. Wie Fräulein Schröder, Isherwoods Vermieterin, die Hitler mochte, als sie ihn zu mögen hatte. Dann die direkte Ansprache ins Publikum.
After all, whatever government is in power, we are all doomed to live in this town. Or are we? How far would you go? And what values would you betray to stay alive?
Wie weit würdest du gehen, um am Leben zu bleiben? Bevor der Vorhang fällt, tanzt das Ensemble besessen an der Polstange. Drehungen, Schwingungen, Rausch, Erschöpfung, bis die TänzerInnen wie erhängt an der Stange baumeln. Eines von vielen betäubenden Gegenwartsbildern an diesem starken Abschiedsabend von Constanza Makras an der Volksbühne. Goodbye Berlin für Makras und ihr irres Ensemble? Bitte nicht.
Über den neuen und letzten Tanzabend von Constanza Makras an der Berliner Volksbühne berichtete Barbara Behrendt. Um den Zusammenbruch von Ordnungen geht es auch hier bei den Backchen von Euripides, die der Schriftsteller Thomas Melle für das Schauspiel Dresden bearbeitet hat. Aus dem antiken Stoff um Dionysos, den Gott des Rausches und dessen Gefolge, die Backchen, macht Melle eine Gegenwartserzählung und stellt Bezüge zum Niedergang der attischen Demokratie her. Regie führt Lilia Ruprecht, die bereits in den Vorjahren immer wieder Stücke des Autors inszeniert hat. Und Eberhard Spreng berichtet von der Premiere gestern Abend.
Eine riesige Schieferplatte ragt in den Bühnenhintergrund. Eine schiefe Ebene, die für das Kithairon-Gebirge steht. Thebens Herrscherfamilie mit ihrer Chronik zahlloser Blut- und Schreckenstaten erlebte in diesen Bergen einige ihrer entscheidenden Episoden. Diesmal hat der junge Gott Dionysos die Frauen Thebens hierhin zu einer orgiastischen Party verführt, und das gefährdet in den Augen des Herrschers Pentheus die öffentliche Ordnung.
Wer so maßlos tut und redet, der wird ein Unglück ernten. Wer friedfertig und sittsam lebt, dessen Haus bleibt bestehen. Kurz ist das Leben, und wer allzu Fernes will, der kann nicht ernten, was in seiner Nähe ist.
Das sagt die cross-gender-besetzte Leonie Hamer im engen grauen Kostüm und streng nach hinten gekämmtem Haar. Ihre Herrscherfigur steht für die patriarchale Ordnung, und die hat ein Problem. Der Gesellschaft mangelt es an Nahrung, auch Kaffee ist keiner mehr da, es herrscht Endzeitstimmung. Und so fragt sich ein Teil der Bevölkerung durchaus, ob man nicht am besten in einem anarchischen Fest alle Hemmnisse hinter sich lässt. Auch der alte Kadmos, Großvater des aktuellen Herrschers, liebäugelt mit den Verlockungen des Götter-Newcomers Dionysos.
Wenn das Maß halten und retten könnte, ich könnte mich wieder zurück an den Tisch setzen, die Rationen verkleinern, sie freundlich verteilen, sodass alle zufrieden wären und gemeinsam die Langeweile genossen.
Thorsten Ranft spielt den weisen Stadtgründer und ersten König von Theben. Für die bakantischen Ausschreitungen heftet er sich eine sehr lange Rasterperücke auf den Kopf und tänzelt zusammen mit dem Freund Tiresias neckisch um die Schieferplatte. Dort oben hat, zunächst merkwürdig schüchtern, Gott Dionysos seinen ersten Auftritt. Philipp Grimm steht da wie ein verdruckster Außenseiter, drückt sich eine leere Packung billigen Sekt an die Brust und redet sich in Rage.
Ich will die Ehre meiner Mutter verteidigen!
Natürlich eine Familiengeschichte. Dionysos Mutter Semele war eine Sterbliche und Teil von Thebens Herrscherfamilie. In Thomas Melles Nachdichtung sind eher beiläufig zeitgenössische Begriffe eingestreut. Man hört die Worte Rente, Drohne, Virus aus dem Osten. Dabei meidet Melle klug die aktuellen Debattenthemen. So bleibt die Frage in der Schwebe, ob seine Bekanntinnen, die, wie es heißt, mit bloßen Händen ganze Rinder in Stücke reißen, für unseren kapitalistischen Hedonismus stehen. Oder ob der konservativ spießige Maßhalter Pentheus mit seiner administrativ verordneten Triebunterdrückung eine Leitfigur fürs aktuelle Biedermeier sein könnte. Derweil sucht Regisseurin Lilja Ruprecht in allen Figuren nach möglichen fluiden Identitäten. Die Zuordnung Frau, Backchen, Natur, Trieb bzw. Mann, Ordnung, Staat, Kultur ist durch die Besetzung so sehr gebrochen, dass sie als dramaturgisches Grundgerüst nicht mehr funktioniert. Nur Agaue, die Mutter des Pentheus und Anführerin der Backchen, gespielt von Christine Hoppe, ist von Anfang bis Ende eine Frau. Leider ist weder sie noch die Regie der wohl schlimmsten Herausforderung der gesamten Tragödienliteratur gewachsen. Agaue muss erkennen, dass sie ihren Sohn im Rausch in Stücke gerissen hat. Egal wo, im Spiel, im Bild oder in den Sounds des Live-Musikers Philipp Rohmer, hätte dieser legendäre Erkenntnismoment stattfinden müssen. Stattdessen wuchten zwei Bühnenarbeiter riesige Plastikkörperteile auf die Bühne. Das aber ist Illustration. Lydia Ruprecht klebt Idee an Idee, aber eine Vorstellung von oder ein Sog hin zum Rausch des Untergangs findet sie nicht.
Eberhard Spreng über die Backchen von Euripides am Schauspiel Dresden, bearbeitet von Thomas Melle. Mit Parfum ist sehr viel Geld zu machen. Exemplarisch kann man das bei Coco Chanel sehen, deren erstes Parfum, Chanel Nummer 5, nachdem es 1921 auf den Markt kam, so atemberaubend viel Geld einspielte, dass sich der spätere Reichtum der ehemaligen Näherin maßgeblich darauf gründete. Und bei dem Osteuropa-Historiker Karl Schlögel kann man in seiner Geschichte über dieses Parfum nachlesen, dass es zudem auch eine Geschichte der politischen Systeme des 20. Jahrhunderts erzählt. Und natürlich ist Chanel Nummer 5 auch Teil der Ausstellung, um die es jetzt geht. Das Museum Kunstpalast macht aus der geheimen Macht der Düfte eine Ausstellung und Susanne Lurweg hat sie gesehen.
Wer mächtig ist, kann es sich leisten, angenehm zu duften, hat genügend Geld, um sich in eine Wolke wohligen Wohlbefindens zu tauchen und sich vom Rest der Welt schon rein olfaktorisch abzuheben. Wie wichtig Düfte für das Wohlbefinden die Sinne sind, wussten auch schon früh die Religionen, mit denen die Ausstellung ganz chronologisch startet.
Im 12. Jahrhundert ist es sicherlich schon deshalb spannend, weil wir eben zum einen zeigen, dass alle Religionen schon immer mit Düften gearbeitet haben, Weihrauch eingesetzt haben, um zu euphorisieren, oder um spirituelle Momente zu schaffen und zum anderen eben aber auch mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet haben. Und so haben wir hier zum einen Myrrhe und zum anderen Adlerholz eingesetzt als Weihrauch und in der Mitte des Raums kommen die beiden Düfte sozusagen zusammen.
Erzählt Robert Müller-Grünow, Duftexperte, Kurator der Ausstellung und Inhaber einer Firma, die nicht nur Düfte für Eurowings und Telekom kreiert, sondern auch schon Museen beduftet und mit namhaften Künstlern wie Rosemarie Trockel zusammengearbeitet hat. In Düsseldorf haben er und sein Team 29 Duftstationen in der ständigen Sammlung aufgebaut. In zahlreichen Räumen können die Besuchenden auf Flakons oder Knöpfe drücken, Glashauben lüften und ihre Nase genussvoll in neue und alte Duftwelten tauchen.
Das ist zum Beispiel im 18. Jahrhundert dieser Kontrast zwischen Versailles und Paris, wo wir zeigen, mit welchen Gerüchen und Düften Versailles beduftet war. Ja, jeder Raum, jede Tischdecke, jeder Vorhang den teuersten und schönsten Düften versehen. Während aber dann im Kontrast dazu die Straßen von Paris rochen nach Fäkalien, nach Verwesung, nach Schmutz.
Von den barocken Düften von Versailles geht es in Richtung Romantik, wo die Kunst an den Wänden vom deutschen Wald beherrscht wird und der Raum geruchstechnisch eher an Sauna als an Museum erinnert. Die Düfte wurden teilweise im Labor erzeugt, teilweise sind sie sehr alt, teilweise brandneu. Sie werden nicht versprüht, sondern unter anderem in Form von Granulaten ausgelegt. Nicht alle riechen gut, der Krieg geradezu bedrohlich, einige wecken Ängste, andere positive Erinnerungen.
Oh ja, das riecht nach Plätzchen hier.
Die wilden 70er haben im Kunstpalast den Duft von Afrikola, die Neuzeit, den der NASA.
Es gibt ein zeitgenössisches Kunstwerk, einen Fahrstuhlschacht. Wenn man hineinschaut, sieht man, dass er ins Unendliche geht. Und jetzt war eben die Frage, welcher Duft könnte dazu passen. Und da kam uns zu Pass, dass wir vor 2 Jahren für die NASA den Duft des Weltalls rekreiert haben, sozusagen. Aus Formeln, die sie analysiert haben, aus dem Weltall, auch auf verschiedenen Planeten, haben wir den Duft der nach Schwefel und Metall und so Dingen riecht, wieder geschaffen.
Die Gerüche kommen ganz natürlich in die Nase und das Ganze ist eine sinnliche Erfahrung, in der Kunst an den Wänden ganz nebenbei erscheint. Sehr viel deutlicher ist die künstliche Beduftung inzwischen in unserem Alltagsleben zu finden. Geschäfte, öffentlicher Raum, Institutionen, überall riecht es. Und viele von uns verlassen nicht das Haus, ohne eine weitere Duftwolke in die Welt zu tragen. Düfte beeinflussen unser Handeln. Wo es gut riecht, verweilen alle gerne länger. Sie werden eingesetzt, um Menschen in Las Vegas an den Spielautomaten zu halten und Hotelgäste zum Wiederkommen zu bewegen. Aber könnten sie uns auch, jenseits von kommerziellen Interessen, zu einem besseren Handeln bewegen? Zum Beispiel in der Politik?
Sarah Wagenknecht hat mich schon mal gefragt, ob wir nicht einen Duft machen könnten für den Bundestag. Das war aber vor einigen Jahren. Also einen Duft, der beruhigt und der offen macht und der die Kommunikation fördert und die Großzügigkeit zum Beispiel fördert, den gibt es. Also da gibt es Moleküle, die das eindeutig zeigen.
Die Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast fördert sicherlich die Kommunikation, lässt Menschen ins Gespräch und ins Museum kommen, die nicht regelmäßig hingehen und dabei vielleicht auch die Schönheit von Werken von Dix, Feininger und Richter genießen. Das ist in jedem Fall ein Gewinn, der dazu auch noch gut riecht.
Susanne Lurwig über die Ausstellung »Die geheime Macht der Düfte« im Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Und auch heute gibt es neue Nachrichten vom Juwelendiebstahl im Louvre. Karin Fischer hat die Kulturmeldung.
Die französische Kulturministerin Rachida Dati konstatierte, das Risiko eines Raubs solcher Dimension sei chronisch und strukturell unterschätzt worden, und zwar schon in den letzten 2 Jahrzehnten. Die Alarm- und Sicherheitsvorkehrungen hätten zwar an dem Tag des Raubs funktioniert, doch es gab Mängel wegen schlechter Organisation und veralterter Protokolle. Bis Ende des Jahres, so Dati, werde das Museum zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen einführen, so zum Beispiel Einbruchssicherungen und Fahrzeugsperren an nahegelegenen öffentlichen Straßen. Unterdessen hat der Graf von Paris, Jean d'Orléans, ein direkter Nachfahr der französischen Könige, an die Räuber appelliert, die gestohlenen Juwelen unversehrt zurückzugeben. Seine Urgroßmutter hatte einst die erbeutete wertvolle Tiara aus Saphiren getragen. »Es ist ein unschätzbares Erbe, wir müssen es zurückholen«, sagte der Graf im angemessenen Ambiente. Das Wohnzimmer seines königlichen Anwesens von Dreux ist mit Porträts französischer Monarchen geschmückt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer erwartet einen Investitionsboom in der Filmbranche. Er rechnet damit, dass mehr Filme und Serien in Deutschland produziert werden, sagte er beim Medienempfang der CDU Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Vorausgegangen waren Gespräche in Berlin mit Vertretern der großen internationalen Streaming-Anbieter. Deutschen Filmemachern empfahl Weimer, sich mehr am Publikumsinteresse zu orientieren. Das Land sei stark bei Arthouse-Produktionen, habe aber zu wenig Blockbuster, wie zum Beispiel das Kanu des Manitou. Der Medienempfang war zunächst an der Filmakademie in Ludwigsburg geplant. Nach massiven Protesten von Studierenden wurde er an einen neutralen Ort verlegt. Das Auktionshaus Sotheby's versteigert in New York eine Plastik des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan mit dem Titel America. Interessant, dass es sich dabei um ein typisch amerikanisches Klo handelt. Ein Klo, das allerdings komplett aus Gold gefertigt wurde, 101 Kilogramm schwer und voll funktionsfähig. Der Startpreis liegt beim tagesaktuellen Goldpreis für das schwere Kunstwerk. Das sind derzeit rund 10 Millionen Dollar. In der Toilette von 2016 stellt Cattelan in ganz direktem Sinne die Frage nach dem Wert der Kunst und wollte sie selbst als Satire auf übermäßigen Reichtum verstehen. Die Auktion der wertvollsten Toilette der Welt startet am 18. November.
Das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. Die Linksliberalen haben die Wahl in den Niederlanden gewonnen. Ein Thema in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.